die Marktentwicklung zum Ende letzten Jahres, also der extreme Kursanstieg, weil Jay Powell eben die Hoffnung gemacht hat, okay, da kommen einige Zinssenkungen auf uns zu. Diese Euphorie zum Jahresende, die ist jetzt im Q1 deutlich gewichen. Und das macht eigentlich diese variabel verzinslichen Anleihen weiterhin extrem spannend. Und
Heute geht die Leitung wieder nach Dresden, in die schönste Stadt der Bundesrepublik, wie man es weiß. Und das zum Portfoliomanager und Anleiheexperten Norbert Schmidt. Grüß dich, Norbert. Freue ich mich sehr, dass du dir hier wieder die Zeit genommen hast, um auf meinen kleinen YouTube-Kanal vorbeizukommen.
Hallo Anton aus Dresden, ich grüße dich.
Ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist. Eine ganz wichtige Neuerung und was heute mal anders ist als bei den sonstigen quartalsweisen Gesprächen hier mit dir, ist, du hast ein neues Paper veröffentlicht, Norbert. Du hast ein neues Paper und sogar mit meinem lieben geschätzten Kollegen Luis Pazos als Vorwort und ich durfte schon mal reinschnuppern, habe das schon mal gelesen, runtergeladen. Was hat es denn damit auf sich? Stell doch gerne mal vor. Ich weiß, du weißt ja, ich bin beeindruckt, aber stell gerne noch mal vor, was hat es damit auf sich? Warum habt ihr das überhaupt geschrieben?
Ja, also wir haben in den letzten Monaten viele Meilensteine geschafft, und über die werden wir sicherlich gleich noch reden. Und das hat uns auch nochmal veranlasst, unser Konzept und was eigentlich die intellektuelle Basis davon ist, zusammenzufassen. Es geht darum, jedem zu jeder Zeit die Möglichkeit zu geben, unsere Alpha-Quellen, die wir in diesem Markt für höherverzinsliche Unternehmensanleihen zu sehen, sauber darzulegen. Und das genau liefert dieses Paper.
Okay, also von dir eine klare Leseempfehlung.
Absolut. Also es sind 50 Seiten, aber sehr, sehr lesenswerte Seiten, weil es eben sowohl die Grundlagen nochmal von Investieren in Anleihen darlegt, als eben auch darüber hinausgeht. Es geht eben nicht nur um Kaufen und Halten, sondern man muss eben wissen, was man tut. Man muss wissen, welches die guten Unternehmen sind. Man muss wissen, was die richtige Anlagestrategie ist. Anleihen haben ja vorzeitige Kündigungszeitpunkte, haben erwartete Renditekurven und so weiter. Also es gibt viel Logik. Ich sage auch immer wieder, ich bin froh, dass ich Anleiheinvestor bin und nicht Aktieninvestor. Also es ist viel planbarer, dieser Markt. Und um hier ja, das Know-how mit allen auch zu teilen und nachvollziehbar zu machen, worüber wir hier reden, das war uns einfach wichtig. Und ja, ist am Ende auch das Fundament auch für zukünftige Gespräche und mögliches weiteres Wachstum.
Jetzt wird es vor allem zum ersten Mal irgendwie analytisch, akademisch nachvollziehbar, wieso ihr da auch trotz der nicht ganz günstigen Kosten ja doch ein substanzielles Alpha generiert habt über die Jahre gegenüber anderen Anleihenfonds sowieso, aber auch vor allem gegenüber auch der kostenfreien Benchmark. Also das fand ich persönlich sehr bereichernd, da mal in die Details zu gehen. Wo kann man das denn downloaden?
Es gibt eine Fondsseite, die wir aufgesetzt haben, bonds-monthly-income.de. Und dort sind nicht nur alle Argumente für einen interessierten Investor offengelegt, sondern eben auch dieses Paper zum Download verfügbar.
Super. Dann lass uns doch gleich mal nach diesem sehr interessanten Punkt zum üblichen Ablauf kommen, beziehungsweise was mich am meisten interessiert, jetzt mal mich ganz privat, zu welchen Coupons könnt ihr denn aktuell investieren? Weil ich meine, vor einem Jahr, wo es noch ein bisschen mehr gekriselt hat in der Welt, da waren ja, meine ich, auch so ein bisschen Krisencoupons möglich, auch im zweistelligen Bereich. Wo liegt ihr denn aktuell in diesem sich tendenziell verbessernden wirtschaftlichen Umfeld? Jetzt mal global betrachtet, jetzt nicht unbedingt für einzelne Länder gesprochen. Welche Coupons könnt ihr euch denn aktuell sichern?
Also im Moment, und das deckt sich aber auch mit der Vergangenheit und eine breite Spanne, ich würde das mal zwischen 6 und 9% verorten. Also wir haben zum Beispiel jetzt eine Grand City Properties Hybridanleihe. Das ist ein aktuelles Thema. Die poppt immer mal wieder auch in unseren Top-10-Positionen auf, je nach Tageskurs. Da gibt es jetzt gerade ein Umtauschangebot. Das wird ein schöner Trigger werden, der auch nochmal unsere Fondsubstanz pushen wird. Also da reden wir über einen Coupon mit einer 6 vorm Komma, ist ein dreifach B+-Emittent, also Investment Grade, aber eben das Anleiherating nur dreifach B-, also zwei Investment Grade darunter, aber immer noch Investment Grade. Also das ist so das eine Ende der Spanne. Wer sich die Top-10-Positionen anschaut, der wird auch noch eine kryptische Anleihe Apollo Swedish Bitco erkennen. Dahinter steckt das Unternehmen Assemblin. Das ist eine Top-10-Position, die wir in den letzten 3 Monaten aufgebaut haben. Da reden wir über einen Coupon von knapp 9%. Das ist eine variabel verzinsliche Anleihe. Und das ist eigentlich die ganz, ganz wichtige Botschaft, die Marktentwicklung zum Ende letzten Jahres, also der extreme Kursanstieg, weil Jay Powell eben die Hoffnung gemacht hat, okay, da kommen einige Zinssenkungen auf uns zu. Diese Euphorie zum Jahresende, die ist jetzt im Q1 deutlich gewichen. Und das macht eigentlich diese variabel verzinslichen Anleihen weiterhin extrem spannend. Und dieser Apollo Swedish Bitco, dieses Unternehmen Assemblin, ist eben eines derjenigen Anleihen, die wir richtig gut finden. Und von daher diese Spanne 6 bis 9%. Wir sehen im Moment im Markt auch Neuemissionen mit einer 5 vorm Komma. Das sind aber Themen, wo wir sagen, nee, 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 Moment. Also da muss man im Einzelfall einfach schauen. Und für uns sehen wir da eben im Emissionsmarkt auch schon wieder Übertreibungen, wo wir dann aber die Finger davon lassen und eben uns weiterhin extrem zu attraktiven Konditionen auch im Sekundärmarkt, also sprich bei bereits platzierten Anleihen, eindecken können.
Also wenn ich das richtig verstanden habe, Investment-Grade-Titel könnt ihr euch mit 6% noch sichern, was ja ausgesprochen gut ist. Und im klassischen High-Yield-Bereich, was ja eigentlich euer primärer Fokus ist, könnt ihr sogar 8-9% da euch aktuell noch einbuchen. Habe ich das richtig verstanden?
Ist richtig. Und jetzt sind wir ja gleich schon in der tiefen Materie. Es ist ganz wichtig zu verstehen, dass wir eben im Factsheet die Portfoliorendite, die dort ausgewiesen ist, dass das nicht zwingend diejenige Rendite ist, die wir auch sehen, wenn wir in eine Anleihe investieren. Und da möchte ich noch eine Besonderheit erwähnen. Techem ist ja unser größter Titel. Wer genau hingeschaut hat im Factsheet, der wird erkannt haben, dass wir Techem still und heimlich umgetauscht haben. Es gibt 2 Techem-Anleihen, eine 6%-Anleihe, das ist die nachrangige Techem-Anleihe, die hatten wir bis vor kurzem im Portfolio, und es gibt eine 2% vorrangige Anleihe, die schon in 2025 fällig wird, also nicht erst in 2026, mit nur 2% Coupon. Und wir haben die 6% Anleihe für über 100% verkauft und haben dafür die 2% Anleihe für ungefähr 98,5 im Kurs gekauft, also noch mit Kurspotenzial, aber mit niedrigerem Coupon. Und die eine Anleihe hatte bei Verkauf eine Rendite von knapp 6%, und wir haben in eine Anleihe investiert, die eine Rendite von knapp 4% ausmacht. Also das ist auch mit in der Entwicklung der Kennzahlen enthalten. Jetzt kommt das große Aber: Warum ist das eigentlich rational? Weil wir eben erwarten, dass Techem noch im Sommer 2024, also in den nächsten 3 Monaten, hier eine vorzeitige Refinanzierung der Anleihenseite vornehmen wird. Und wenn man eben diese kurze Restlaufzeit berücksichtigt, dann ist die von uns erwartete Rendite eben auf diese 2% Anleihe höher. Und das ist nochmal ganz wichtig zu verstehen. Wir haben auch im Moment Anleihen, die wir eben auch mal mit 9% Coupon kaufen, aber eben heute Kurse von 105 oder teilweise auch 107 zahlen müssen. Und es ist eigentlich 2020, 2021, dass wir eben auch jetzt wieder der Link zum Paper, wir haben diese Anleihen-Rendite-Verlaufskurve, wo wir eben wissen, okay, wir sehen eben diese vorzeitige Kündigungsmöglichkeit, halten die für überwiegend wahrscheinlich. Wenn wir diese Anleihe-Kündigungsmöglichkeit für überwiegend wahrscheinlich halten, dann sehen wir eben, okay, nach ein halbes Jahr können wir diese Anleihe jetzt halten, ohne Kursverlust zu machen, und dann kommen wir dort auch wieder zu einem Kurs von 107 raus, und weitere paar Monate, 6 bis 9 oder 12 Monate später, ist dann eben eine Kündigung möglich zu 105 oder wie auch immer. Das ist von Anleihe zu Anleihe individuell, aber das sind einfach diese Brücken. Wir suchen das perfekte Zeitfenster, um den maximalen Return für das von uns, also von den Investoren eingesetzte Kapital zu generieren. Und das ist am Ende auch die Rechtfertigung, weshalb es diese Kostenquote gibt, weil das eben ein Fulltime-Job ist und man hier nicht nur auf die fundamentale Seite schaut, das ist der eine wichtige Part, aber eben auch dieses Thema Investmentstrategie und hier mal 3 Beispiele, was da zusammenwirkt.
Wenn ich das richtig verstanden habe, habt ihr dann sogar mit der vorrangigen Techem-Anleihe sogar, oder mit der 2%-Anleihe, oder waren es 4%? Auf jeden Fall habt ihr mit der einen Anleihe sogar mehr Sicherheit und trotzdem höhere Renditeerwartung. Ist das richtig?
Ja, man muss sogar so weit gehen. Also wir sind jetzt in einer besseren Anleihegläubigerposition. Genau. und haben eine höhere erwartete Rendite. Und das sehen, also das ist so versteckt. Es ist in unserer Top 10 Position. Es ist der größte Trade, den wir seit Fondsauflage jemals gemacht haben. Es hat uns 6 Minuten Anruf gekostet mit der Investmentbank, mit denen wir dort zusammen gehandelt haben. Die haben bessere Kurse realisiert, als wir unsere Investmententscheidungen, auf die wir unsere Investmententscheidungen basiert haben. Also wir haben ein bisschen zu einem höheren Kurs sogar noch verkauft, als wir wollten, Kaufskurs bekommen, als wir wollten. Also super. Also wir hatten einen Spread von 1,5% als Ziel und haben sind dann am Ende sogar nach Kosten bei 1,7% gelandet. Das war richtig stark. Mal schauen. Also alles deutet darauf hin, dass da unsere Investmentthese aufgeht. Aber klar, wer nur nach Kennzahlen entscheidet, der sagt eben, oh, so eine 2%-Anleihe mit 4% Rendite, das ist ja nichts. Wir fanden das richtig gut und sind überzeugt davon, dass wir hier einen richtig tollen Return, dass wir hier einen 8% aus einer 2%-Anleihe machen.
Ihr habt immer ein ganz interessantes Näschen, was solche potenziellen Entwicklungen, frühzeitige Calls oder Börsengänge angeht. Da habt ihr ein ganz gutes Näschen. Im Paper habt ihr auch noch die Douglas mit potenziellem Börsengang drinstehen. Jetzt ist er an der Börse. Also das finde ich sehr, sehr faszinierend. Wir waren jetzt aber schon sehr, sehr tief im Thema. Lass uns bitte noch mal einen Schritt zurückspringen. Wie ist denn allgemein so das Zinsumfeld? Jetzt mal auf Makroebene, mal weg von euren Bottom-Up-Trades, die ja sehr interessant klingen, wie immer. Mal hin zu Makro. Wie ist denn so das Zinsumfeld? Zuletzt warst du ja noch, im letzten Update warst du ja noch relativ bearish in Bezug auf diese schnellen Zinssenkungen. Das scheint sich ja zu bewahrheiten, nach meinem Empfinden, deine These vom letzten Mal, dass die Zinsen lange nicht so schnell sinken, wie es der Markt eingepreist hatte. Ist das so? Und zum anderen würde mich natürlich so ein grober Makroabriss von dir interessieren.
Also ganz, ganz wichtig, Inflationsentwicklung ist nicht gleich Zinsentwicklung. Wir sehen in den Inflationsdaten Rückgänge. Wir sehen in den Inflationsdaten überproportionale Rückgänge in der Headline-Inflation, wie man so schön sagt, also nicht in der Kerninflation. Die Kerninflation ist weiterhin, Deutschland hat ja gestern die Zahlen vorab berichtet für den März, ist weiterhin substanziell über 3%. Und wir reden im Moment über ein Zinsniveau von 4%. Ja. Also wir reden auf der kurzfristigen Ebene über real positive Zinsen. Und wir gehen davon aus, dass die Inflation schon noch weiter runtergeht, aber dass die Kerninflation jetzt schnell Richtung 2% geht. Also das sehen wir ehrlich gesagt nicht. Und wir sehen auch weiterhin Risiken, dass also hier ja auch die Inflation mal wieder hochgehen kann. Und jeder liest, denke ich, in den Nachrichten von den Fluggesellschaften, die mit Streik konfrontiert sind. Wir sehen es bei der Bahn. Also es gibt weiterhin bei verschiedenen Dienstleistungsberufen einen großen Lohndruck und der wird auch in alle anderen Branchen ausstrahlen. Ja, wir haben das Thema Demografie. Wir müssen leider feststellen, dass die Politik insgesamt eher inflationär ist. Was machen die Zinsmärkte daraus? Oder andersrum, was machen die Zinsmärkte hoffen natürlich so schnell wie möglich in das alte Regime zu kommen und jeder Investmentbanker bekommt ja schnell hohe Boni, wenn die Zinsen schnell runtergehen. So einfach ist die Welt aber nicht. Ich denke, der Markt unterschätzt also, dass die Notenbanken etwas geschafft haben in den letzten 2 Jahren, was sie sich, glaube ich, nicht hätten träumen lassen. Sie haben sich nämlich wieder Handlungsspielraum, positive Zinsen. Sie haben immer noch extrem lange Bilanzen und wir sehen eigentlich jetzt so eine argumentative, mal sagt der eine das, dann schöpft der Markt wieder Hoffnung, dann sagt der nächste was anderes und sagt, okay, wir sollten jetzt auch nicht zu schnell sein. Am Ende ist das eine Verzögerungstaktik. Also das ist eine charmante Art und Weise, dem Markt zu sagen, wir finden das eigentlich gerade ganz gut, so wie es ist. Und ja, der eine hat vielleicht eine Meinung und der andere hat eine andere Meinung, aber Konsens ist nach unserer Einschätzung, dass die Notenbank sich diesen strategischen Handlungsspielraum, den sie sich jetzt erarbeitet hat, so lange wie möglich verteidigen will. Und deswegen nochmal der Hinweis, ja, die Inflation wird planmäßig weiter zurückgehen, möglicherweise ein bisschen langsamer, als das der Markt erwartet. Die Notenbank wird aber möglicherweise immer wieder Argumente finden, eben diese Zinsen nicht so schnell zu senken, wie sich das der Markt erhofft. Und das zeigt jetzt eigentlich auch der Start in das Q2 sehr schön. Und das ist aber nicht schlimm, wenn man eben auf der richtigen in der richtigen Anlageklasse investiert ist. Also wir sehen es eher positiv. Wir haben den 3-Monats-Euribor als Indikator. Der zeigt noch nichts von irgendwelchen Zinsrückgängen. Wir liegen weiterhin bei knapp 4% im kurzfristigen Bereich. Und unsere These war ja am Jahresanfang, wenn ich mich richtig erinnere, dass wir kein Szenario sehen, dass dieser 3-Monats-Euribor unter 3% ist. Diese These hat weiterhin Bestand. 3 Monate sind umgegangen. Die ist flat sozusagen geblieben, auf der Höhe geblieben. Das unterstützt natürlich unsere These. Von daher sind auch diese variabel verzinslichen Anleihen aktiv. Also das ist die Konsequenz daraus.
Okay, und wo siehst du dann jetzt den Euribor zum Ende des Jahres, zum 31.12., den 3-Monats-Euribor?
Ja, wir bleiben mal bei den über 3%. Ob das dann 3,2 oder 3,5 oder 3,7 sind, da mag ich mich jetzt nicht festlegen. Aber am Ende, die Frage ist ja, wir haben jetzt eben Emissionen mit 5,125% gesehen, mit 5,5, wie auch immer, Fixed Rate Notes mit 5, 6 Jahren Laufzeit. Das wird dann immer noch nicht attraktiv sein für uns. Und das ist eigentlich das Entscheidende. Das ist einfach ein Alpha, diese 3% Vorsprung. Das ist einfach Zeit, die für unsere Investoren läuft.
Und jetzt mal das große Makrothema. Ich meine, es ist ja schön, dass die sich den Spielraum da erhalten wollen, die Notenbanken. Wie schlägt sich denn die Wirtschaft, die echte Wirtschaft jetzt mal aus deiner Perspektive? Ich bin der Meinung, dass du wesentlich näher an der wirtschaftlichen Realität dran bist als die meisten YouTuber, weil ich meine, die produzieren ja immer ihre schönen YouTube-Videos mit Deutschland geht vor die Hunde und alles ist mies und alles ist schlecht und Politiker greifen das auch gerne auf, ist ja klar, aus allen Richtungen. Wie ist denn du bist täglich an den Zahlen dran, wie ist denn so das Bild in Deutschland, in Europa und du schaust dir auch ein paar globale Unternehmen an. Wie sieht's aus?
Also die Wahrheit ist, es gibt schon ein durchwachsenes Bild. Also wir sehen Unternehmen, die weiterhin wachsen, auch in dieser schwierigen Zeit. Und schwierigen Zeit meine ich einfach, dass wir sehr schnelle Änderungen im Makroumfeld haben. Also was politische Prioritäten sind, was das Zinsumfeld anbelangt. Also wir sehen dort einfach ein durchwachsenes Bild. Wir hatten in den letzten 2 Jahren einen extrem hohen Anstieg in den Rohstoffpreisen. Das hat sich dann auch eben in die Umsätze fortgesetzt. Also die Unternehmen sind auf Umsatzebene gewachsen, haben das auch geschafft, diese Preise zu erhöhen und hier ihre Margen zu erhöhen. Und wir sehen eben jetzt, dass es hier wieder einen gewissen Rückgang gibt. Also die Rohstoffpreise sind eben zurückgegangen. Das heißt, wir sehen bei rohstoffnahen Unternehmen eben auch Umsatzrückgänge. Die richtig guten Unternehmen schaffen trotzdem ein stabiles Ergebnis zu erwirtschaften und sogar ihre Marge zu steigern. Aber im Durchschnitt ist es eben auch so, dass hier und da eben diese Rohstoffpreisrückgänge und auch die Preisrückgänge insgesamt eben auch zu Margenrückgängen führen. Und deswegen würde ich das jetzt mal als durchwachsenes Bild beschreiben. Ich bin aber weit entfernt davon, den Untergang von Deutschland auszurufen. Ich denke, dass die eine oder andere Diskussion, dass das in den Medien etwas falsch dargestellt wird. Ich bin auch, muss ich gestehen, verwundert, wie hier und da die Kommunikation von Seiten der Politik erfolgt. Ja, also als ich groß geworden bin, hieß es immer, Deutschland ist ein rohstoffarmes Land. Also wir hatten jetzt ehrlich gesagt über 20 Jahre Ablenkung davon. Und ich habe ja in meinem vorherigen Berufsleben Sanierungsgutachten geschrieben. War auch meine Gießerei dabei. In jedem energieintensiven Betrieb hätte man eigentlich sagen müssen, wir haben hier uns als Nation Rohstoffe gesichert, die keine Marktpreise sind. Und es gibt ein Restrisiko, dass es mal sein kann, dass diese Marktpreise wieder eintreten. Das ist jetzt eben eingetreten. Das haben wir uns zum Teil ausgesucht, zum Teil eben auch nicht. Das müssen wir einfach so nehmen, wie es ist. Und ehrlich gesagt, deutsche Umwelttechnologie und deutsche Recyclingtechnologie, das ist eigentlich das, also womit Deutschland in den 90er Jahren, das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber eben vor Nord Stream eben gepunktet hat. Und ich glaube, das müssen wir einfach wiederentdecken. Wir sind auch zum Beispiel, der deutsche Mittelstand ist ja stark auch im Schwabenländle, also wo mein Kollege herkommt. Also dort gibt es ganz viel Innovation, wo wir das eben nutzen können. Und es tut ein bisschen weh zu erleben, also wie diese Diskussionen verlaufen. Ich bin auch deshalb auch Fiesmann, dieser Verkauf, jetzt geht es vielleicht schon über deine ursprüngliche Frage hinaus, auch das wurde ja in den Medien zerrissen. Also das ist so schade, also weil ich davon ausgehe, dass wir eben auch unterschätzen, was in diesem Wärmepumpenmarkt noch für Potenzial steckt, diese Technologie weiterzuentwickeln. Also wir sehen erste Unternehmen, die es eben schaffen, Wärmepumpen herzustellen, die preislich gleich sind, also mit Gasthermen. Und wenn wir das erreicht haben, also Wahnsinn. Und Fiesmann hat vielleicht auch das einfach nur erkannt und hat gesagt, okay, wenn wir jetzt in so einen Wettbewerb einsteigen, also für die Volkswirtschaft ist das total gut, also weil wir uns unabhängig machen können von extern zugeführten Rohstoffen. Und für Viessmann ist das auch total gut, weil die diese Entwicklung gesehen haben und jetzt in neue Geschäftsfelder investieren können. Und die Medien schmeißen sich da drauf. Also es tut mir als Analyst, der als Ziel hat, des Pudels Kern zu erkennen, hier und da eben wirklich weh. Und es ist schade, dass es die Politik eben nicht schafft, Veränderung auch als Chance zu transportieren. Ja, es ist eben mit Veränderungen verbunden, aber es ist eben auch mit Chancen verbunden. Und das kommt in meinen Augen leider zu kurz.
Der Blick auf die Chancen, die fehlt leider nicht nur der Politik, sondern auch vielen anderen Leuten. Aber das war doch ein ziemlich rundes Statement, Norbert. Also wenn ich das richtig verstanden habe, ich wollte dich das eigentlich später noch fragen, aber wenn ich das richtig verstanden habe, geht Deutschland bis auf Weiteres erstmal nicht unter. Und trotz Herausforderungen haben wir erstmal ein mittelfristig noch relativ stabiles Umfeld.
Das würde ich insgesamt so sehen, absolut, ja.
Okay. Na, ich sehe das, ich bin zwar nicht so nah dran an den Zahlen wie du, aber ich sehe das auch privat ähnlich, weil der Punkt ist ja auch der, die meisten Leute, die sehen halt immer das, was schiefläuft. Und in den Medien ist natürlich auch immer das, was schiefläuft. Ist ja klar, weil das gibt halt Aufmerksamkeit. Und das, was alles gut läuft, das macht halt keine Schlagzeilen, was nicht gut läuft. Aber egal, jetzt mal weg von der Politik, mal hin zu den Tops und Flops bei euch im Q1. Du hattest mir ja schon von euren zukünftigen Stories berichtet. Ist ja schön und gut, dass ihr da was in der Pipeline habt für zukünftige Renditen. Aber was war denn im Q1, Januar bis März? Was war denn da auf der besonders positiven Seite und umgekehrt, was hat euch denn tendenziell eher negativ auf dem falschen Fuß erwischt?
Also was war, ich bleibe mal auf der Makroebene erstmal, also was sehr, sehr positiv gelaufen ist, sind unsere Hybridanleihen. Die haben wir mit 11 bis 12% beigemischt bei uns im Portfolio. Also zum Beispiel diese Grand City Properties, die haben wir im 60er-Bereich noch Anfang des Jahres eingekauft. Die stehen jetzt bei knapp 80. Also das ist einer der großen Contributor zum Q1-Erfolg. Und das betrifft aber nicht nur Grand City Properties, sondern auch andere Themen. Auch Arista notiert jetzt inzwischen über 100, also das kann man auch an der Börse schön nachvollziehen. Hatten wir auch mal in einem der letzten Videos drüber gesprochen. Also hier sehen wir einfach viele Einzelthemen, die gut funktioniert haben. Wir sehen natürlich weiterhin, das ist auch die Wahrheit, ein insgesamt schwieriges Refinanzierungsumfeld, auch wenn es jetzt eben Euphorie gibt und da diese 5% Emissionen, aber es ist eben dann doch nicht ganz so einfach. Und es kann natürlich nicht jeder zum selben Zeitpunkt in den Markt kommen. Also von daher, wir hatten hier und da eben auch Themen, eher rohstoffnahe Unternehmen, wo die jetzt einen etwas durchwachsenen Ausblick für 2024, also ich sage jetzt mal schlechter, als wir das erwartet hatten, gegeben haben. Das sind aber in dem Fall jetzt keine Themen, wo wir jetzt an unserer Investmentstrategie zweifeln oder da irgendwelche Umschichtungen vornehmen müssen, sondern es ist einfach nicht so gut gelaufen, wie wir erwartet haben, aber weiterhin extrem gut unterwegs. Von den Einzeltiteln, ich würde jetzt mal sagen, 2 bis 3 sind das, die den Fondspreis dann noch mit 10 bis 20 Cent dann beeinflusst haben. Das zeigt auch, dass unser Thema Risikomanagement funktioniert. Also wir haben im Markt schon, wenn ich das so sagen darf, wir haben ja eine echte Outperformance gegenüber der Benchmark. Wo kommt die her? Also zum einen aus dem Thema Einzeltitelselektion, ja, also im positiven Sinne, zum anderen auch, weil der Markt schon geschüttelt wurde von größeren Krisenfällen, die nicht bei uns im Portfolio enthalten sind. Und das zeigt eben einfach, dass dieses Makroumfeld in Verbindung mit dieser Verschuldungssituation, wie sie eben in 2021 möglich war, dass das noch nicht durch ist. Und wir suchen dort eben gerade unseren Weg durch diesen Markt und fühlen uns eigentlich durch das Q1 extrem bestärkt, dass wir hier auf dem richtigen Weg sind. Aber es führt eben auch bei uns dazu, dass wir hier und da Entscheidungen treffen müssen, wo wir eben sagen, okay, stehen wir hier weiterhin auf der richtigen Seite. Aber das ist genau unsere Rolle. Wir fühlen uns wohl, auch wenn ich rausgucke. Wir haben jetzt bewölktes Wetter. Also Sonnenschein kann jeder. Regen ist auch für uns nicht gut. Also bewölktes Wetter ist genau das, wo unsere Anlageklasse und unsere Investmentphilosophie ihre ja, besonders großen Früchte zeigt.
Das klingt doch super. Und in Zahlen, was heißt das? Ich kann es jetzt auch mal einblenden von Morningstar hier die Grafik zu eurer Performance im Q1. Und da, das musst du mir wirklich erklären. Wie kommt es zu so einer so aussehenden Grafik, dass ihr im Q1 3,9% macht und die Benchmark iShares Euro High Yield oder der entsprechende Bloomberg Euro High Yield Index, dass die nur, die Benchmark ist nur bei 1,4%. Also ihr habt ja mehr als das Doppelte von der Benchmark. Habt ihr da gezaubert oder war das ein einzelner Titel, der euch da so gepusht hat oder wie kam es dazu?
Also wir haben nicht gezaubert. Ich denke, die Realität ist auch, dass wir im Q4 ein bisschen hinter dem Markt hingen und da einen Nachholeffekt jetzt auch im Q1 haben. Ich glaube, das muss man auch so sehen. Und dann eben wirklich dieses Thema Einzeltitelauswahl. Ich glaube, die Wahrheit ist auch, dass eben diese Hybridanleihen, wie gesagt, 11 bis 12% bei uns im Portfolio, nicht 50. Aber das ist ja auch, wenn man ehrlich ist, neben dem Index. Also das ist jetzt, diese Entwicklung ist nicht in unserem Vergleichsindex abgebildet. Aber auch wenn man diese Effekte alle rausrechnet, glaube ich, oder bin ich überzeugt, haben wir ja einen extrem guten Job gemacht. Und wenn ich sage, wir haben einen extrem guten Job gemacht, muss ich eigentlich einen Schritt weitergehen und sagen, haben die Unternehmen extrem guten Job gemacht. Also jedenfalls, also da sind sicherlich auch Q4-Effekte, die jetzt, also im Q4 negativ waren, die jetzt im Q1 dann wieder in die positive Richtung gelaufen sind. Dann sind ein paar Effekte außerhalb der Benchmark und dann war die Benchmark auch, glaube ich, nicht so toll. Also wie gesagt, große Emittenten, also mit Milliarden Anleihevolumina ausstehend, also die in Kursschwierigkeiten gekommen sind, um das mal so auszudrücken. Also da gibt es Diskussionen, dass es dort dann eben auch Anleiherestrukturierungen gibt, die unser Portfolio eben nicht betreffen.
Gut, das klingt doch wieder nach guter Arbeit, die ihr da geleistet habt. Ich hoffe ja, dass der Track Record hält. Klappt ja jetzt schon einige Jahre, 5 mittlerweile. Ich hoffe, dass das Konzept weiterhin so aufgeht. Wie sieht's denn jetzt mal weg vom Portfolio-Management, was ja offensichtlich anscheinend gut läuft? Was macht denn deine unternehmerische Story? Bist du mit deinem Fondswachstum zufrieden? Ihr habt ja jetzt die 53 Millionen mittlerweile hinter euch gelassen, wenn ich das richtig gesehen habe. Wir hatten zum ersten Mal letzten Juli gesprochen, da waren wir noch bei 29 Millionen, also fast verdoppelt. Seitdem, da musst du ja, ja, wie die Sonne strahlen wahrscheinlich.
Ja, das ist natürlich ein großer unternehmerischer Erfolg. Da gibt es nichts zu diskutieren. Die Wahrheit ist auch, dass die Basis natürlich jetzt nicht so hoch war, aber trotzdem eine große Erfolgsgeschichte. Ich glaube, das, was wirklich entscheidend ist, ist das Thema Skalierung nach vorne. Und da kann ich auch berichten, dass wir eben intern auch hier in unsere Prozesse investieren, um auch bei einem größeren Portfolio eben sicherzustellen, dass wir hier dieses Alpha auch nachhaltig erwirtschaften können. Also ich glaube, also das war eigentlich, also aus der internen Sicht, glaube ich, der größere Meilenstein. Und ja, natürlich ist das Wachstum dann eine schöne Bestätigung. Wir wollen diesen Prozess fortsetzen. Wir wollen gerne weiter wachsen, sehen auch eine echte Berechtigung dafür. Das zeigt ja auch Morningstar. Und von daher sind wir ganz zuversichtlich. Also nicht nur, dass das Wachstum kommt, sondern dass wir das auch wieder, wie wir das in der Vergangenheit gezeigt haben. Wir haben eine Wachstumskurve, wir reden hier über zweistellige Millionenbeträge in wenigen Monaten, Wachstum auch sinnvoll umsetzen können. Ja? Also es geht ja darum, auch nicht aus dem Tritt zu kommen und irgendwelche Investmententscheidungen zu treffen, wo man 3 Monate später erkennt, ach du Gott, jetzt haben wir hier mit der heißen Nadel gestrickt und sind irgendwelche Themen eingegangen. Nein, also wir haben intern sichergestellt, dass wir dieses Wachstum auch sinnvoll stemmen können und wollen das immer wieder und wieder belegen.
Ein abschließender Transparenzhinweis. Ich bin selbst im FU-Fonds Bonds Monthly Income investiert und habe darüber hinaus kommerzielle Vereinbarungen mit der Hemann Vermögensverwaltung AG. Hieraus resultierende Interessenkonflikte können nicht ausgeschlossen werden. Für Schäden, die aus der Nutzung der gebotenen Informationen resultieren, kann ich grundsätzlich keine Haftung übernehmen. Der Disclaimer von Seiten der Hemann findet sich unter hemann.org/disclaimer.